Also der Dominoeffekt, über den die Medien spekulieren und den die Union erwartet, wenn es ihn gibt, geht er nach hinten los.
Also das ist das, was die Politik jetzt gerne sagen würde in dem Moment. Ja, das heißt also, Olaf Scholz würde natürlich jetzt so argumentieren, unsere Politik hat funktioniert, aber...
Ein solches Paket, wo man der Türkei klar macht, in diesem zukünftigen Post-Trump oder parallel zu Trump bestehenden neuen Bündnis, wo wir den Westen erhalten wollen, gibt es einen Platz für euch. Und Deutschland will das.
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Herzlich willkommen zu 2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast. Das hier ist schon die dritte Folge und sie trägt den Titel Die Türkei und Friedrich Merz, warum Migrationserfolge nur mit Ankara gelingen können. Der Vorteil in einer Zeit wie dieser und einem wöchentlichen Podcast, es gibt nach 7 Tagen immer ziemlich viel zu besprechen, so auch heute. Aber zunächst einmal Grüße über den Atlantik aus Washington DC und hallo Gerald.
Ja, hallo Philipp, grüß dich aus Berlin.
Ja, unsere Themen heute, wir haben einiges vor. Wir schauen auf das Sondierungspapier von Union und SPD und stellen die Frage, kommt die Festung Deutschland? Wir schauen auf die aktuellen Asylanträge in Deutschland und stellen fest, dass die zurückgegangen sind. Und ein sehr spannendes Thema, wir schauen im Detail auf das Abkommen mit der Türkei im Jahr 2016 und schauen natürlich auch in die Zukunft, was aus diesem Abkommen noch alles werden kann. Es gibt also einiges zu besprechen. Aber Gerald, fangen wir mal mit den aktuellen Zahlen an. Du hast es gestern auf Twitter gepostet oder auf X gepostet. Die Asylanträge in Deutschland sind stark zurückgegangen im Vergleich zu dem Zeitraum von vor einem Jahr. Wie interpretierst du diese Zahlen? Heißt das jetzt etwa alles unter Kontrolle?
Ja, also... Unser Podcast heißt ja 2 plus 2 ist 4 und das zeigt ja schon die Bedeutung, die wir den Zahlen geben. Jetzt weiß ich, wenn Sie das jetzt hören, wenn es Ihnen so geht wie mir, dann merkt man sich Zahlen nicht sehr leicht. Ich will daher versuchen, den Sinn von Zahlen zu erklären auf eine Art, die vielleicht ein bisschen Ordnung in das Chaos der vielen Behauptungen bringt. Also der Ausgangspunkt für meine Reaktion heute auf X war ein mittlerweile schon vertraute Botschaft aus dem Kanzleramt. Das Kanzleramt sagt, Zahlen gehen zurück. Das war die Botschaft der Regierung eigentlich das gesamte letzte Jahr. 2024 gab es sehr viel weniger Asylanträge als 2023. Und die Regierung, das ist verständlich, sagt, wir haben hier eine Trendwende hinbekommen. Zwischen 2024 und 2023 sind tatsächlich die Zahl der Asylanträge in Deutschland um 100.000 gefallen. Wir haben aber schon darüber gesprochen, dass das natürlich von einem sehr, sehr hohen Niveau aus war. Heute kam also die Botschaft, dass in den ersten 2 Monaten dieses Jahres die Zahl der Asylanträge in Deutschland unter der Zahl der Asylanträge auch schon im Jahr 2019 lag. Und das ist nun doch interessant, denn das ist zum ersten Mal, dass man vermuten kann, hier passiert etwas. Die Zahlen gehen wirklich runter. Und um das fassbar zu machen, im letzten Jahr, im Januar und Februar, gab es ungefähr 51.000 Asylanträge in Deutschland. Und in diesem Jahr, im Januar und Februar, waren es ungefähr 30.000. Also 20.000 Asylanträge weniger in den ersten 2 Monaten dieses Jahres. Jetzt kann man sagen, okay, und das passiert in der Politik. Hier geht was runter, das muss an unserer Politik liegen.
Also das ist das, was die Politik jetzt gerne sagen würde in dem Moment. Ja, das heißt, also Olaf Scholz würde natürlich jetzt so argumentieren, unsere Politik hat funktioniert, aber...
Aber das Entscheidende ist ja zu verstehen, welcher Teil der Politik und wie nachhaltig ist der dazu führt, dass wir statt 50.000 eben 30.000 Asylanträge in 2 Monaten haben. Und dazu muss man etwas machen und das rate ich jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ernsthaft. Man muss genau hinsehen, welche Asylanträge gehen zurück. Und da stellen wir fest, dass der Unterschied zwischen den Asylanträgen 2019, 2024 und jetzt fast ausschließlich durch 3 Nationen erklärt wird. nämlich durch die Asylanträge von Syrern, Afghanen und Türken. Wenn wir also dieses Jahr mit dem letzten Jahr vergleichen, dann merken wir, dass im letzten Jahr ungefähr 30.000 Syrer, Afghanen und Türken einen Asylantrag gestellt haben und in diesem Jahr 15.000. Also der Rückgang von 20.000 insgesamt ist zu drei Viertel ein Rückgang bei diesen drei Gruppen. Die größte Gruppe sind die Syrer. Das ist die erste Feststellung und die ist extrem wichtig für die deutsche Politik, ist, dass die Gruppen, die bestimmen überwiegend, wie viele Menschen in Deutschland Asylanträge stellen, die Gruppen sind, die überwiegend über die Türkei in die EU und dann weiter nach vor allem Österreich und Deutschland kommen. Syrer, Afghanen und Türken. So, aber das Zweite, und das ist noch interessanter, ist, warum geht die Zahl der Syrer zurück? Und hier etwas Bemerkenswertes ist eine Entscheidung, die offensichtlich im BAMF getroffen wurde, die eine Begründung hatte, nämlich der Sturz von Assad und die eine ganz besondere Konsequenz hat, nämlich man bearbeitet syrische Asylanträge nicht mehr.
Also nur ganz kurz, um das einmal auch zu verstehen. Also es war ja so, als das Regime von Assad gefallen ist, kam ja tatsächlich sehr schnell die Entscheidung von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass diese Asylanträge sozusagen pausiert werden, richtig?
Ja, und das Argument, was ja nachvollziehbar war, ist gewesen, wir müssen erst prüfen, was jetzt die Lage ist, für welche Gruppen, wer ist eigentlich verfolgt. Assad, da wusste man genug über sein Folterregime, jetzt wissen wir es nicht. Also treffen wir keine positiven und keine negativen Entscheidungen, wir treffen einfach keine Entscheidungen. So, das ist jetzt allerdings einige Monate her. Mittlerweile haben verschiedene europäische Politiker Syrien besucht. Wir haben eine Regierung in Damaskus. Wir haben auch gesehen in den letzten Tagen, wir haben weiterhin natürlich Gewalt, Chaos, Unsicherheit. Keiner weiß, wie es weitergeht. Aber vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, was in den ersten zwei Monaten dieses Jahres im BAMF passiert ist. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurde 15 Syrern Schutz gewährt. Im letzten Jahr, im Januar und Februar, waren es 16.000. Das heißt, was wir hier erleben, und jetzt ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie lange kann das BAMF sagen, wir treffen einfach keine Entscheidungen für die größte Gruppe, die in den letzten 10 Jahren nach Deutschland kam? Denn natürlich ist es unsicher, die Lage in Syrien, aber das ist sie in Somalia, in Afghanistan, in vielen Ländern der Welt. Aber auf die Dauer zu sagen, wir behandeln keine Asylanträge. Aber es bedeutet kurzfristig noch etwas anderes. Das BAMF hat gleich viele Entscheidungen insgesamt getroffen. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wie in den ersten zwei Monaten des letzten Jahres. Da es kaum oder viel weniger syrische Entscheidungen traf, hat es dann die Kapazität gehabt, andere Entscheidungen schneller zu treffen. Und auch das reduziert natürlich hoffentlich Asylanträge, vor allem wenn man die Asylanträge von denen, die keine Aussicht auf Erfolg haben, schneller entscheidet. Das heißt zusammengefasst, der große Unterschied zwischen 2024 und 2025 ist der Rückgang bei Asylanträgen bei drei Gruppen, Syrern, Afghanen und Türken. Nummer eins die Syrer. Und die wichtigste Entscheidung des BAMF bei den Syrern ist, dass seit einigen Monaten, auch in den ersten zwei Monaten dieses Jahres, für Syrer keine negative Entscheidung, aber nur 15 positive Entscheidungen getroffen wurden im Vergleich zu 16.000 positiven Entscheidungen im letzten Jahr. Und das ist noch keine nachhaltige Politik.
Absolut, ja. Das bringt uns sozusagen sofort zu dem Sondierungspapier, das Union und SPD verhandelt haben. Jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Also jetzt gehen die Koalitionsverhandlungen los. Aber dieses Papier ist eigentlich schon mal ein ganz guter Kompass, um auch zu verstehen, wohin die Reise in den nächsten Monaten geht. Ich zitiere mal einen Satz, den ich interessant fand. Wir wollen ein weltoffenes Land bleiben, Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt fördern und zugleich die irreguläre Migration deutlich reduzieren. Wir wollen die Polarisierung in unserem Land zurückdrängen, die durch die irreguläre Migration verursachte Belastung unserer öffentlichen Infrastruktur beenden und auch damit den Zusammenhalt unseres Landes dauerhaft stärken. Zitat Ende. Also vor allem dieser letzte Satz mit der Polarisierung in Kombination mit Migration ist ja irgendwie interessant. Heißt das sozusagen übersetzt, dass die Parteien verstanden haben, dass beim Thema Migration etwas passieren muss, um zu verhindern, und das ist ja das, was wir auch in den letzten Folgen immer wieder auch besprochen haben, um zu verhindern, dass die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiter auseinander driftet. Wie hast du das Dokument und vor allem auch diesen Satz interpretiert?
Ja, also man hat nach dem Erfolg der AfD, erste Partei in ganz Ostdeutschland, zweite Partei in Baden-Württemberg, Bayern und ich glaube auch in Hessen, zweite Partei im ganzen Land, nach dem Erfolg und Wahlsieg der FPÖ in Österreich, nach den Erfolgen von Wilders und Trump und auch Le Pen in den Wahlen in Frankreich im letzten Jahr gesehen, wenn man nicht will, dass pro-Putin Anti-EU-Parteien, die dann wie Trump das ganze System zerstören wollen, an die Macht kommen, dann muss man bei Migration etwas tun. Interessant ist der Hinweis auf die Infrastruktur. Also wenn man sagt, man will die Belastung der öffentlichen Infrastruktur, also Schulen, Kitas, Wohnungen, man will da etwas tun, dann heißt das, man will die Zahlen substanziell senken. Anders geht's nicht. Wenn man die Zahlen substanziell senken will, darüber haben wir gerade gesprochen, dann ist das in Deutschland vor allem eine Frage von ganz wenigen Nationen, die überwiegend in den letzten Jahren in zwei Länder in Europa kamen, nämlich nach Österreich und Deutschland, nämlich Syrer und Afghanen. Also was das eigentlich heißt, so wie das die Verhandler meinen, ist, wir wollen die Zahl der irregulär kommenden, über die Türkei kommenden Syrer und Afghanen reduzieren. Aber was mir auffällt, nicht nur bei diesem Satz, sondern im ganzen Sondierungspapier, ist eine unglaubliche Leere, eine Leerstelle, die natürlich diese Frage der Belastung der Infrastruktur direkt berührt. Die größte Zahl der Menschen, und wir reden hier jetzt von Schulplätzen und Unterkunft und Sozialarbeit und Sprachkursen, die größte Zahl der Flüchtlinge kommen nicht irregulär, sondern sind die aus der Ukraine gekommen.
Absolut.
Ja. Wenn wir heute die Situation ansehen, jetzt beginnen die Verhandlungen, wir wissen, die Vereinigten Staaten wollen die Ukraine fallen lassen. Sie wollen, dass die Ukraine Territorium aufgibt, dass Menschen also anerkennen müssen, sie werden nie wieder in Teile, die Russland jetzt beherrscht, oder vielleicht sogar noch mehr Teile, die Russland erobern könnte, zurückkehren können. Sie wollen und haben bereits die Unterstützung für die Luftabwehr reduziert. Das heißt, die Ukraine wird nicht mehr in der gleichen Art in der Lage sein, ihre Infrastruktur zu schützen vor dem nächsten Winter. Ihre Energieversorgung, auch ihre Wohnbezirke. All das bedeutet, dass wir am Horizont eine Flüchtlingskrise sehen, auf die wir eine außenpolitische Antwort brauchen. Die Fluchtursache ist Putin, man muss ihm entgegentreten. Das hat die Ampelregierung erkannt. Aber dass über das Thema der europäischen Flucht überhaupt nicht gesprochen wird, also dass man nicht sagt, wir wollen auch versuchen, europäische Lösungen zu finden, dass zum Beispiel in Frankreich mehr als 60.000 Ukrainer unterkommen können, während in Deutschland über 1,2 Millionen sind. Wir wollen Wege finden, die funktionieren, dass zum Beispiel die Engländer, aber auch andere Länder wie die Schweden mehr Ukrainer aufnehmen, dass die große Zahl nicht alle in die gleichen vier Länder gehen, nämlich Polen, Tschechien, Deutschland, vielleicht noch die Slowakei oder die Balken. Und überhaupt die Frage der europäischen Flucht, dass es absolut vital ist, und das muss man, glaube ich, auch so präsentieren, das NATO-Territorium so zu verteidigen und auf dem Westbalkan eine Politik zu haben, die Spannungen, die man überall greifen kann, die überall zunehmen, in Bosnien, in Serbien, zwischen Serbien und Kosovo, dass die nicht zu neuen Fluchtbewegungen führen. Also das große, größte Thema, fürchte ich, wenn die jetzige Politik so weitermacht wie in den letzten vier Jahren, werden europäische Flüchtlinge sein. Und die werden die Infrastruktur um vieles mehr herausfordern in Deutschland, Polen und Tschechien als die irregulär kommenden Syrer und Afghanen. Das heißt, dass das gar nicht besprochen wird, zeigt hoffentlich nicht, dass sich in den angehenden bei den angehenden Regierungsparteien niemand darüber Gedanken macht.
Ja, spannender Punkt, weil tatsächlich ist es ja so, also wenn wir uns auch den nächsten Satz in dem Papier anschauen, Zurückweisungen an der Grenze, wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration zu reduzieren. Also mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, das heißt letztlich der Fokus, den es gerade gibt in diesem Sondierungspapier und womöglich auch in den Koalitionsverhandlungen, liegt auf Maßnahmen, die möglicherweise gar nicht zu dem Ergebnis führen, das sich Union und SPD vorgenommen haben, richtig?
Ja, also hier kommen wir auf ein Schlüsselthema, das haben wir ja schon mal angesprochen. Wo reduziert man die irreguläre Migration? Also jetzt wieder Syrer, Afghanen, Iraner, Iraker. Wo reduziert man sie? An den Außengrenzen der EU? Das ist zum Beispiel das Versprechen im österreichischen Koalitionsvertrag gewesen. Oder, wie jetzt hier angedeutet, an der deutschen Grenze zu. Beispiel Österreich, der Schweiz, Tschechien oder Polen. Dieses Wort Abstimmung mit den Nachbarn für Zurückweisungen, also dieser Satz, wenn man den liest und man erinnert sich an die Diskussion der letzten 10 Jahre, erkennt man sofort, das ist ein diplomatischer Kompromiss zwischen zwei Parteien, der keine einzige Frage klärt. Denn rechtsstaatliche Maßnahmen bedeuten, man kann Asylsuchende nicht zurückschicken. Das Europarecht ist hier klar. Natürlich könnte die deutsche Regierung sagen, wir haben es schon diskutiert, einen Notstand erklären. Also appellieren daran, dass es die Lage so schlecht ist in Deutschland, dass wir so wenig Kontrolle haben, aufgrund dieser irregulären Migration, dass wir die Gesetze, die gelten, wie man und wann man jemanden an einer Binnengrenze in das Nachbarland zurückschicken darf, aussetzen. Aber die SPD hat gesagt, da macht sie nicht mit. Jetzt ist die Frage, der Notstand wird hier nicht erklärt. Hier steht rechtsstaatlich. Also nicht klar, was passieren wird. Aber eines ist klar, Abstimmung mit den Nachbarn kann man vergessen. Die wird es nicht geben.
Und warum nicht?
Weil die Position, ich weiß, in Österreich, ich nehme an, in Tschechien und Polen ist es ähnlich. In Österreich in den letzten Jahren so war, wie Österreich hat mehr Asylanträge als Deutschland pro Kopf und hat auch mehr Schutz vergeben. Ist also ein Land, das seinen Beitrag leistet. Und wenn jetzt Deutschland sagt, wir schicken jeden Syrer und Afghanen, der über Österreich nach Deutschland kommt, nach Österreich zurück, dann werden die Österreicher das machen, was sie seit Jahren machen. Nämlich auf das EU-Recht verweisen und sagen, das geht nicht.
Nur ganz kurz, weil ja der ÖVP-Bundeskanzler hatte sich ja in den letzten Tagen dazu auch geäußert, hat der Bild-Zeitung ein Zitat gegeben und sagt, es ist erfreulich, also wir reden jetzt hier über Christian Stocker von der ÖVP, es ist erfreulich, dass sich auch Deutschland dazu bekennt, konsequent gegen illegale Migration vorzugehen. Wir setzen uns schon seit Jahren für effektive Maßnahmen ein, insbesondere für einen robusten Außengrenzschutz. Denn je besser die Außengrenzen geschützt sind, desto weniger Probleme gibt es an innereuropäischen Grenzen. Also das, was genau bedeutet jetzt dieser Satz in Richtung Union?
Österreich verweist einfach, Österreich hält sich dann an das EU-Recht und sagt, wir übernehmen nur Leute von der deutschen Grenzpolizei, für die wir zuständig sind, nach EU-Recht. Das passiert jetzt schon. Das waren im Januar dieses Jahres 100 Leute im Monat. Ja, also das sind winzige Zahlen. Da muss man dazu sagen, ich habe das recherchiert für ein Wochenende im Februar. Vom 1. bis zum 3. Februar 2025 meldete die deutsche die Bundespolizei, die da die Grenzkontrollen macht, dass es 33 Einreiseverweigerungen gab. Also 33 Personen, die von Österreich nach Deutschland kamen, wo die deutsche Bundespolizei sagt, die schicken wir zurück, denen verweigern wir die Einreise. 33 in 3 Tagen. Von denen wurden 6 Personen von Österreich übernommen. Also das sind dann die 100 im Monat. Im letzten Jahr waren es 1400. Im ganzen Jahr 1400, die Österreich übernimmt. Die anderen sind verschwunden. Also die Österreicher haben gesagt, 19 Personen, die in Tirol von der deutschen Seite angekündigt wurden, also wo die Bundespolizei in ihrer Statistik hat, denen wurde die Einreise verweigert, kamen in Österreich nicht an. Die sind also trotzdem mit fast 99%iger Wahrscheinlichkeit in Deutschland geblieben oder wieder zurückgegangen nach Deutschland. Die 6 Personen, die Österreich übernommen hat, was heißt übernommen? Das heißt, dass die österreichische Polizei dann mit den 6 Personen ein Gespräch gemacht hat, festgestellt hat, sind sie zuständig. Da war ein Tunesier, der hatte einen Reisepass, aber kein Visum. Dann war ein Kolumbianer, der hatte auch einen Reisepass, aber kein Visum. Das ist ein Gespräch von einer Stunde und dann ist es zu Ende und dann sind die Personen frei und verschwinden. Vermutlich, da wir in Salzburg sind, Richtung Deutschland. Keiner dieser 33 Personen hat einen Asylantrag in Österreich gestellt. Das heißt, worüber reden wir? Wir reden über politisches Theater. Das Innenministerium in Wien sagt, wir akzeptieren diese 1400 Überstellungen oder Anfragen, Übernahmen, wo wir oft nicht genau hinschauen, ob sich da die Deutschen auch an das Recht halten. Denn eigentlich müsste man da nach der Rückführungsrichtlinie eine Prozedur haben. Die gibt's dann oft nicht. Aber da schauen wir weg, weil es eh gleichgültig ist. Die Leute kommen eh nicht zurück. Wenn das jetzt von der deutschen Regierung verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht wird, hat es genau null Effekt. Das heißt, diese ganze Debatte, ob wir jetzt die in Abstimmung oder in Vereinbarung oder in Übereinkunft, das lese ich in den Medien, die Politiker sagen, das macht einen großen Unterschied, wird alles nichts bewirken. Wenn Deutschland tatsächlich erfolgreich, und dazu müsste man die Grenze befestigen und wahrscheinlich einen Zaun bauen und die Festung Deutschlands bauen, die die AfD fordert, aber niemand in der Union und sicherlich nicht die SPD, wenn Deutschland wirklich erfolgreich wäre, jeden nach Deutschland oder eine größere Zahl von Deutschland nach Österreich zurückzuschicken, dann könnte Österreich nach seinem Koalitionsvertrag ebenfalls eine Notlage erklären und das Asylrecht aussetzen. Und dann könnte Deutschland rechtlich überhaupt niemanden mehr nach Österreich schicken und die Zahl der Asylanträge in Deutschland wäre höher als vorher, weil man dann in Österreich keinen Antrag mehr stellen kann. Also der Dominoeffekt, über den die Medien spekulieren und den die Union erwartet, wenn es ihn gibt, geht er nach hinten los.
Aber da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema angekommen. Vielleicht kannst du das einmal so erklären, dass man versteht, warum dieser Dominoeffekt nach hinten losgehen könnte. Also es ist ja in der Tat so, dass einige auch in den Medien darauf spekulieren, dass wenn sozusagen Deutschland jetzt eine harte Migrationspolitik macht, Österreich nachzieht und so weiter, dass sich dann auf einmal der Fokus auf die EU-Außengrenzen legt. Du sagst jetzt gerade, Moment, die Analyse ist gefährlich. Was genau kann dann passieren, was nach hinten losgehen kann?
Also ich nehme doch mal das Beispiel Österreich. Die Vorstellung, dass Deutschland jetzt beginnt mit ganz viel Polizei, man muss sagen, es sind ja jetzt schon, die letzten Zahlen, die ich sah, waren geschätzt 11.000 Bundespolizei an den Grenzen Deutschlands beschäftigt. Das sind, ich glaube, ein Viertel der aktiven Bundespolizisten im Feld, die man also einsetzt. Wenn man da noch mehr abordnen will, bedeutet das natürlich auch, dass diese Bundespolizisten anderswo fehlen. Das ist, ich halte es auch nicht für nachhaltig angesichts der vielen Gefahren, auch für die nationale Sicherheit durch russische Drohnen und durch Spione im Land und durch die Sicherheitslage, dass man die Bundespolizei hier an die Grenze stellt. Aber nehmen wir mal an, die wird verstärkt und nehmen wir mal an, es gibt ganz, ganz viel mehr Bundespolizisten. Dann ist die Erwartung irgendwie, wir reden jetzt über diese Syrer und Afghanen, diese 120.000 im letzten Jahr in der ganzen EU Syrer einen Asylantrag stellen, dass da nicht mehr so viele in Deutschland ihn stellen, sondern dass sie ihn stattdessen in Österreich stellen. Das sind die zwei Länder. Also in Österreich würden die Zahlen hochgehen. Und die Erwartung des Dominoeffekts ist, dass dann die Österreicher an ihrer Grenze ihrerseits eine Notlage ausrufen und die Leute in die Nachbarländer zurückschicken. Aber das werden die Österreicher nicht tun. Das wäre ziemlich sicher verfassungswidrig. Es ist auf jeden Fall europarechtswidrig, weil im Nachbarland Ungarn es kein Asylsystem gibt. Also man darf Leute nicht einfach nach Ungarn zurückschicken. Das geht nicht. Übrigens, wenn Österreich kein Asylverfahren hätte, dürfte Deutschland sie auch nicht mehr nach Österreich schicken. Das würden deutsche Gerichte wohl auch stoppen. Das ist die Vorstellung, dass Österreich beginnt, Leute, die Deutschen stoppen, in festzunehmen, abzutransportieren an eine Grenze im Süden und dort auszulassen, ist absurd. Das wird nicht passieren. Die Vorstellung, dass Österreich dann erst beginnt, seine Grenze zu kontrollieren, basiert auf dem falschen Gedanken, dass seit 2016 diese Grenze nicht schon längst kontrolliert wurde. Alle Grenzen am Balkan, das hat ja die Europäische Union versucht, jahrelang, die Schließung der Balkanroute, sollten eigentlich mit Härte und zum Teil illegaler Gewalt, Kroatien zu Bosnien, Ungarn zu Serbien, andere Grenzen, seit 2016, als die Balkanroute von Sebastian Kurz geschlossen wurde, Leute stoppen. Warum kommen sie noch nach Österreich oder Deutschland? Weil es nicht gelungen ist. Aber nicht, weil es nicht probiert wurde. Das heißt, was ist der Dominoeffekt? Dass die Kroaten oder die Serben oder die Ungarn was machen, was sie nicht schon seit Jahren machen? Es ist einfach total undurchdacht. Was stimmt ist, dass, und da ist der österreichische Koalitionsvertrag klarer, dass man versuchen muss, an der EU-Außengrenze die irreguläre Migration in die EU zu reduzieren. Und da kommen wir für Deutschland und Österreich auf die allerwichtigste Grenze, die der EU mit der Türkei. Aber der Dominoeffekt, von dem manche in den Medien spekulieren, also Gespräche mit Nachbarn, wir schicken, also ich stelle mir das so vor, er ruft Christian Stocker an in Wien und sagt, wir würden gerne Syrer und Afghanen von Deutschland nach Österreich zurückschicken an der Grenze. Und dann Stocker wird sagen, könnt ihr machen im Einklang mit dem Recht. Und dann wird Merz sagen, ja, wir haben eigentlich gedacht, wir machen das auch ohne Recht. Und dann werden die Österreicher sagen, wir werden nicht kooperieren. Also im besten Fall bleibt das, wird das nicht öffentlich. Wenn es öffentlich wird, haben wir einen Streit zwischen den zwei Ländern, die eigentlich das größte gemeinsame Interesse haben, gemeinsam zu agieren, weil sie beide Zielländer sind. Dann schreibt der Journalist deutlich mehr Zurückweisungen an Tag 1. Das sind die Zurückweisungen, die wir kennen. Die habe ich schon beschrieben. Die absolut nichts bringen. Wo dann am Ende niemand in Österreich bleibt. Plan A, Zurückweisungen auch von Asylbewerbern in Kooperation mit den Nachbarn. Kann man vergessen, wird nicht passieren. Plan B, deutscher Alleingang. Das wäre dann das absolute Fiasko.
Reden wir dann über das Ende von Schengen?
Nein, Deutschland würde ja sagen, und da kommen wir dann in die AfD-Falle, die Große Koalition würde sagen, wir machen das jetzt als Notfall, aber wir setzen jetzt nicht Schengen aus. Aber die AfD würde sagen, wenn ihr aber keinen Zaun baut, werdet ihr scheitern und sie wird recht haben. Das heißt, diejenigen, die sagen, wir lösen das an der bayerisch-österreichischen oder an der badisch-schweizer Grenze, bauen eine Brücke für die AfD, die dann sagen wird, ja, wann baut ihr endlich den Zaun? Und wann trittet ihr aus Schengen aus? Und übrigens, warum nicht auch aus der EU? Und wenn man hört, dass in diesem Moment Europagegner in Ungarn und Polen mit der Trump-Administration und der Heritage Foundation in Washington gemeinsam da Konferenzen machen, wie man die EU zerstören kann, wo ich ganz sicher bin, die kommen auf die Achillesferse, das wissen sie jetzt schon. Die Achillesferse der EU sind die Durchsetzung europäischen Rechts. Wenn man das zerstören kann, dass man sich daran gewöhnt, dass die gemeinsam gemachten Gesetze jedes Land ignorieren kann, die werden das Thema Migration und das Durchsetzen des europäischen Rechts als Achillesferse zum zentralen Punkt ihrer Strategie machen und werden sagen, Länder setzen EU-Recht à la carte um und wenn sie es nicht wollen, erklären sie eine Notlage. Und wenn Deutschland hier ein Vorbild wird, dann haben wir nicht mehr Kontrolle an der deutschen Grenze, sondern wir haben ein Chaos, weil dann ganz viele Länder, vor allem auch die Länder, die die EU zerstören wollen, einfach sagen, uns sind die Gerichtsentscheidungen etwa des Europäischen Gerichtshofs oder die Gesetze, die die EU gemeinsam gemacht hat, egal.
Kommen wir zu dem Titel unserer Folge. Wir haben ja so ein bisschen angeteasert, dass ein Erfolg in der Migrationspolitik nur möglich ist mit Ankara. Das heißt, wir blicken letztlich auf Drittstaatsabkommen. Also die Frage an dich, Gerald, was muss jetzt passieren mit Blick auf ein mögliches neues Abkommen mit der Türkei? Was muss in diesen Koalitionsverhandlungen eigentlich passieren, dass man vielleicht den Grundstein legen kann für so ein Abkommen? Und was muss dann passieren, wenn die Regierung dann gebildet ist? Wird eine der ersten Reisen von Friedrich Merz in die Türkei sein müssen?
Wir haben sie ja schon erklärt, der Rückgang in den Zahlen vom letzten Jahr zu diesem Jahr, Anfang des Jahres, ist vor allem Leute, die über die Türkei kommen. Der Rückgang 2023 bis 2024, die 100.000, davon waren 83.000 diejenigen, die über die Türkei kommen. Also wir haben es für Deutschland und Österreich vor allem mit einem Land zu tun. Dieses Land hat allerdings eine sehr große Zahl von syrischen Flüchtlingen, immer noch offiziell 2,9 Millionen im Land. Die Hälfte davon sind Kinder, viele leben seit Jahren in der Türkei und die große Frage wird sein, was passiert in Syrien? Das, was die Türken interessiert, ist, wer hilft ihnen dabei, in Syrien eine Situation zu schaffen, wo Leute auch zurückkehren können, ohne in Gefahr zu geraten? Jetzt sind die Mittel Deutschlands auf Syrien direkt Einfluss zu nehmen, beschränkt. Ich meine, im Süden des Landes haben wir jetzt israelische Truppen. Der Chef des israelischen Militärs war vor kurzem zum ersten Mal auf syrischem Territorium mit der Feststellung, Israel will hier Land besetzen. Wir haben im Norden die Türkei schon seit längerem, die gewisse Gebiete kontrolliert. Wir haben den Iran, der versucht, die ehemaligen Assad-Leute zu unterstützen. Und wir haben natürlich den ungelösten Konflikt zwischen der Zentralregierung der neuen in Syrien, den kurdischen Gebieten und kurdischen Milizen und der Türkei. Also eine extrem schwierige Situation. Trotzdem ist die spannende Frage, ob es nicht Gebiete gibt, Möglichkeiten gibt für Deutschland, für die EU, etwa im Norden Syriens, Dinge in Aleppo und anderswo wieder aufzubauen. Wenn ein deutscher Kanzler auf die Türkei zugeht und ich glaube, bevor Friedrich Merz sagt, ich treffe jetzt mal Erdogan, wäre es sehr, sehr gut, wenn er ein Team zusammenstellt, das wirklich genau erarbeitet, was könnte man anbieten. So war es übrigens auch 2016. Das Entscheidende ist eigentlich, dass Deutschland klar macht, sich überlegt, was wäre man bereit anzubieten, das so attraktiv wäre für die Türkei, dass sie ab einem Stichtag wieder sagt, wir stoppen die irreguläre Migration.
Aber was könnte man denn anbieten, was über Geld hinausgeht?
Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Also erstens einmal beim Geld, da geht es nicht nur um die Unterstützung, die die EU macht für Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge in der Türkei, sondern auch für den Wiederaufbau in den Gebieten von Syrien, die besonders wichtig sind für die Vertriebenen in der Türkei, also im Norden des Landes zum Beispiel. Das Zweite wäre für die Türkei, angesichts der Krise, wo jetzt wirklich jeder schon offen darüber spekuliert, dass es die NATO wahrscheinlich bald nicht mehr gibt, oder dass die NATO -2 entsteht, also eine NATO ohne die Vereinigten Staaten als das Rückgrat dieses Bündnisses, vielleicht auch ohne Ungarn, die werden jetzt auch nicht mehr eingeladen zu vielen Treffen, wo es um Verteidigung geht, dass in dieser NATO, in dieser neuen Sicherheitsdiskussion, wie Europäer sich gegenseitig weiterhin unterstützen können, die anderen bleiben ja in der NATO, der Artikel 5 gilt ja weiterhin, dass man da die Türkei einbindet. Also das ist auch im Interesse Europas. Wenn man jetzt zum Beispiel ein klares Signal senden möchte an Putin, dass man in die baltischen Staaten auf jeden Fall auch ohne die USA bereit ist zu verteidigen, indem man zum Beispiel in den nächsten Monaten ein paar 10.000 zusätzliche Truppen von einigen europäischen NATO-Ländern dorthin schickt. Also man behandelt dann die baltischen Staaten als die neue Front und signalisiert klar an Russland, man wird sie verteidigen, dass man da die Türken einbezieht, dass man gleichzeitig aber den Türken auch sagt, wir wollen auch, was die wirtschaftliche Kooperation der Zukunft betrifft, wir wollen wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wie können wir unsere Beziehungen vertiefen, wie können wir es erleichtern, für Türken zu reisen, Visa-Erleichterungen für türkische Bürger, für Touristen, ein Paket zu machen, das glaubwürdig ist und dass man dann der Türkei zukommen lässt. Da kann man dann natürlich auch Forderungen ranhängen, zum Beispiel was Umsetzung von Gerichtsurteilen des Menschenrechtsgerichtshofs betrifft, die ja für eine Visa-Erleichterung und Visa-Liberalisierung am Horizont eine Voraussetzung wären. Also man könnte die Menschenrechte mit Anreizen verbinden. Aber ein solches Paket, wo man der Türkei klar macht, in diesem zukünftigen Post-Trump oder parallel zu Trump bestehenden neuen Bündnis, wo wir den Westen erhalten wollen, gibt es einen Platz für euch. Und Deutschland will das. Und Merz will das. Aber das bedeutet, dass die Türkei helfen muss, dass antimuslimische, antieuropäische, gefährliche Parteien in Österreich, Deutschland und anderswo nicht die Macht erringen. Und das heißt Hilfe bei der Migration. Darüber müsste man reden. Und das ist geschehen zwischen Oktober 2015 und März 2016. Die Niederländer haben damals in den Monaten davor eine Schlüsselrolle gespielt unter Rutte und dem damaligen Koalitionspartner der niederländischen Arbeiterpartei. Diederik Samson war damals der Parteichef. Ich erinnere mich an viele Gespräche, die auch ich hatte mit türkischen Botschaftern in ganz Europa, auch in Ankara mit türkischen Vertretern, aber eben auch mit den Niederlanden, wo klar wurde, für die Türkei war die Zustimmung zu einem Migrationsabkommen vor allem verbunden mit dieser größeren Vision einer Kooperation mit der EU. Und darüber müsste die CDU, müsste die nächste Regierung ernsthaft nachdenken, was ist man bereit anzubieten. Wenn man einfach nur in so ein Treffen geht und dann mit Erdogan nur über Rücknahme aus der Türkei von Flüchtlingen oder türkischen Staatsbürgern reden will und keine Vision hat, kein größeres Angebot, dann wird man scheitern. Und ich fürchte, dann scheitert auch der Gesamtansatz der Migrationskontrolle der nächsten Bundesregierung.
Interessant. Wir befinden uns also in einer ähnlichen Lage wie damals im Jahr 2015 und 16 und wir müssen der Türkei was anbieten. Ja, vielen Dank, Gerald. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Gerald, welches Buch empfiehlst du uns heute?
Ja, also angesichts der Debatten, die in der letzten Zeit ausgebrochen sind, vor allem um die europäische Sicherheit, empfehle ich heute ein Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe, erst vor kurzem. Und ich möchte mit einem Zitat am Anfang beginnen. Ein Zitat des englischen Militärs, Bernard Montgomery, der bei der Gründung der NATO eine Schlüsselrolle gespielt hat, der im Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle gespielt hat. Der war Stellvertreter von Eisenhower, auch bei der Rückeroberung, bei der Rückeroberung Europas. Und der gesagt hat, it is my firm belief, es ist meine feste Überzeugung, wenn es die NATO schon früher gegeben hätte, hätten wir keinen Zweiten Weltkrieg gehabt. 1953, und das ist der Beginn dieses spannenden Buches von Peter Epps, Deterring Armageddon, eine Biografie der NATO. Das Buch, die letzten Bücher, die ich vorgestellt habe, waren auf Deutsch, das Buch ist auf Englisch. Es gibt in der letzten Zeit ein paar gute Bücher, auch angesichts des Geburtstags der NATO. Das ist ironisch, denn die NATO, wie gesagt, könnte entweder auf ihr Scheitern oder auf eine vollkommen neue Situation zu steuern, wo sie sich nicht mehr auf ihr Rückgrat, auf die USA verlassen können. Aber umso mehr Grund jetzt, sich zu beschäftigen mit der Geschichte dieser, und wie er in der Einleitung erklärt, erfolgreichsten Verteidigungsorganisation, Bündnisses der Geschichte, das länger bestanden hat als die Delische Liga in der Antike und erfolgreich darin war, niemals wurde ein NATO-Mitglied, wenn man von dem Terroranschlag von 9/11 absieht, wo dann ja die Beistandsklausel ausgerufen wurde, in der Geschichte der NATO, auf dem NATO-Gebiet angegriffen. Das ist hochinteressant. Was auch interessant ist, vielleicht noch ein Wort zur Debatte über die europäische Verteidigung, dass die NATO ja trotz alledem natürlich nie vorhatte, einen Staat zu gründen zwischen den Mitgliedern. Also es gab nie eine NATO-Armee. Es gab Koordinierung, gemeinsame Vorbereitung der Militärs auf allen Ebenen, gemeinsame Pläne. Aber es gab immer Einstimmigkeit. Also ein erfolgreiches Bündnis zur Verteidigung muss nicht, wie das manche in den letzten Monaten immer wieder behauptet haben, bedeuten, dass man jetzt die Verteidigungspolitik europäisiert im Sinne von, wir haben da jetzt Mehrheitsstimmrecht und wir haben einen europäischen Verteidigungsminister. Was man braucht, ist vor allem, dass die Ressourcen, die man zur Abschreckung braucht, und das wird hier sehr gut beschrieben, als Eisenhower nach Paris kam und aus der Organisation am Papier eine Organisation gemacht hat, die auch Ressourcen hat und Strukturen, dass man diese Ressourcen zur Verfügung stellt. Und ich glaube, der Ort, wo man das testen und prüfen und beweisen kann, in den nächsten hoffentlich Monaten, sind die baltischen Staaten. Also Peter Epps, Deterring Armageddon, A Biography of NATO.
Sehr spannend. Ja, Gerald, wir haben einiges besprochen heute, haben angefangen mit den Asylzahlen, die in den letzten Monaten zurückgegangen sind, aber haben eben auch erklärt, woran genau das lag. Wir haben über den Koalitionsvertrag bzw. das Sondierungspapier gesprochen und was daraus folgt und zum Schluss eben der sehr spannende Gedanke, dass Deutschland auf die Türkei zugehen muss und vor allem auch etwas anbieten muss der Türkei, um beim Thema Migration ja zu einem Abkommen zu kommen, das für beide Seiten von Interesse sein kann. Wir haben in den vergangenen Tagen auch ein paar Fragen bekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Die werden wir in der nächsten Folge dann beantworten. Das können wir heute schon versprechen. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, Gerald, für deine Expertise.
Ja, vielen Dank, Philipp, und viele Grüße nach Washington, wo die Situation ja spannend bleibt. Ich hoffe, das nächste Mal können wir auch wieder ein bisschen über die politische Situation in den USA reden.
Das werden wir tun. Ja, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute auch wieder dabei waren. Das war der Podcast 2 plus 2 ist 4 und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.